Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung und hallo Alfred.
Hallo Marco.
Die Jahresendrallye, was ist denn nun mit der? Bleibt sie in diesem Jahr vielleicht aus? Denn der November wird bislang seinem Ruf als starker Börsenmonat nicht gerecht.
Das stimmt, das Jahr läuft sowieso nicht ganz so wie ein normales Börsenjahr. Man sieht es ja ganz gut, wir hatten im Sommer eine starke Aufwärtsbewegung, das ist auch unüblich. Aber ich will die Jahresanrede noch nicht ganz abschreiben, denn was wir jetzt erleben, ist eine Korrektur. Und ich glaube, dass wir diese Korrektur eigentlich schon fast beendet haben, auch wenn es noch ein bisschen wackelig werden könnte. Aber der übergeordnete Trend ist nach wie vor aufwärts gerichtet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass zum Jahresende noch der eine oder andere zugreifen wird. Gerade bei Tech-Aktien, die ja nun besonders stark gefallen sind in den letzten Tagen allen voran.
Dass es ungewöhnlich ist, dass wir jetzt im November ein bisschen schwach uns entwickeln, zeigt die erste Grafik, auf die wir blicken wollen. Da sehen wir die Saisonalität.
Genau, eine wilde Grafik, viele bunte Zahlen, rot, also wenig rot, viel grün. Das sind die durchschnittlichen Monatsentwicklungen beim S&P. Und da sieht man im November, dass es eigentlich fast immer grün gewesen ist. Bis auf, ja, jetzt sind wir bei -3% seit dem Monatsanfang. Und das ist der schlechteste Monat, wenn es denn so bleibt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Seit 2008, da waren wir bei -7.5%. Aber 2008, das sieht man ja, Finanzkrise, da hatten wir auch im September und Oktober wirklich sehr schwache Monate. Also wie gesagt, wir haben eine Korrekturphase. Wir haben mit Sicherheit kein Platzen von irgendwas, um das B-Wort zu vermeiden. Ich will es nicht schon wieder sagen, denn das ist wirklich ein bisschen sehr weit hergeholt. Und klar, wir haben natürlich bei den Aktien, die besonders gut gelaufen sind, entsprechend höhere Kursabschläge, was aber auch vollkommen normal ist.
Wenn wir uns ein bisschen übergeordneter anschauen, das zeigt jetzt die nächste Grafik. Damals, als Netscape veröffentlicht wurde, die Entwicklung des, ich glaube, S&P, nee, des Nasdaq Composite und jetzt seit ChatGPT.
Genau, es gibt ja auch immer jetzt gerade in Bezug auf Überbewertung oder zu hohe Bewertung Vergleichscharts, aber ich habe diesen Chart nochmal rausgeholt, weil der ist wirklich besonders schön, der vergleicht die Entwicklung des S&P seit...
Das Nasdaq, gut.
S&P läuft wahrscheinlich ähnlich, aber das Nasdaq, seitdem es damals Netscape gegeben hat, also den ersten Internetbrowser und seitdem es jetzt ChatGPT gibt, das war das erste offene KI-Modell. Und da sieht man, die Entwicklung läuft wirklich parallel. Und klar, wir hatten damals eine Blase, um es doch nochmal zu sagen, eine Internetblase, aber die ist dann erst relativ spät entstanden und wir sind gerade jetzt erst in den Anfängen dieser Aufwärtsbewegung, wenn man sie mal mit der Internetentwicklung damals vergleicht. Und soweit ist da noch einiges drin. Wir sind jetzt im Jahr 1997 und dann kommen also noch 98, 99, noch ja, 2,5 Jahre. Es ist natürlich möglich, dass jetzt die Entwicklung ein bisschen schneller verläuft, dass wir vielleicht auch noch ein gutes Börsenjahr haben werden, aber wir sind, was KI angeht, die Entwicklung tatsächlich noch in den Anfängen. Das ist sicher so.
Aber die Menschen sind momentan einfach ein bisschen vorsichtig, was anscheinend der Angst geschuldet ist, die momentan vorherrscht,
sehen wir jetzt. Ja, das ist wirklich, ich war wirklich erschrocken. Ich habe mal heute zum Spaß mal mir diesen Index wieder rausgeholt, den Fear and Greed, der ja anscheinend von verschiedenen Indikatoren anzeigt, wie die Börsenstimmung gerade ist, von extrem ängstlich bis extrem gierig. Und wir sind tatsächlich auf einem Niveau, das hatten wir zuletzt im April erreicht, als das mit den Trump-Zöllen losging. Also das ist erstaunlich. Hier sieht man es mal. Wir sind bei 11. Gut, da waren wir im April, waren wir, glaube ich, runter bis auf 3. So einen niedrigen Wert habe ich noch nie gesehen. Da war die Angst richtig groß. Aber das ist schon erschreckend fast. Also wir haben den S&P gesehen. Da ist ja nicht viel passiert. Klar, im Tech-Bereich gab es wirklich größere Kursabschläge. Aber dass wir jetzt auf so einem niedrigen Niveau sind, ist erschreckend, aber zugleich auch gut. Denn wenn die Angst so groß ist, dann gibt es in der Regel keine größeren Kursabschläge mehr, sondern im Gegenteil, es kommt eher zu einer Erholung. Also da schöpfe ich zumindest ein bisschen Hoffnung draus, dass wir tatsächlich jetzt keinen großen Abschlag bekommen. Ohnehin, ich habe es ja schon oft gesagt, auch diese Aufwärtsbewegung ist immer unterstützt worden oder getrieben, nicht getrieben worden, aber begleitet worden von Angst, Zurückhaltung, Vorsicht. Und jetzt ist diese Vorsicht, Zurückhaltung eben so groß geworden. Das spricht nicht für fallende Kurse, sondern eher fürs Gegenteil.
Wir können mal die USA mit China vergleichen. Auch da hast du uns drei Charts quasi mitgebracht. wo wir einmal die kurzfristige Entwicklung sehen und dann auch gleich das
längerfristig. Genau, ich habe in dieser Sendung auch noch ein paar China-Aktien dabei und deswegen habe ich nochmal geschaut, wie, das sind zwei ETFs, einmal auf chinesische Tech-Aktien, das ist rot oder rosa, und einmal auf das QQQ, das ist der bekannteste ETF, auf die US-Tech-Aktien in blau. Und in diesem Jahr sieht man, wir sind bei den US-Tech-Aktien nur bei plus 17%. Das ist jetzt wirklich relativ bescheiden. Die China-Tech-Aktien trotz der jüngsten Korrektur immer noch bei 33%. Also das gab es zuletzt selten, denn wenn man mal das langfristig sich anschaut, den Vergleich zwischen US- und China-Technologie-Aktien, dann sieht man, dass jetzt die letzten 5 Jahre, da sind die China-Tech-Aktien sogar im Minus mit 33% und die US-Tech-Aktien haben sich mehr als verdoppelt. Und wenn man noch länger zurückgeht, dann wird es noch dramatischer. Das ist seit 2010, also 15 Jahre zurück. Da haben wir mit China-Tech-Aktien gerade mal 88% plus, für so einen langen Zeitraum fast nichts. Und die US-Tech-Aktien liegen bei 1115%. Jetzt ist die Frage, diese Schere wird, kann ich mir gut vorstellen, zugehen, zumindest sich verkleinern. Jetzt weniger, dass die US-Aktien großartig fallen, sondern eher, glaube ich, dass die China-Tech-Aktien doch ordentlich Aufholpotenzial haben. Denn wie wir alle wissen, das KI-Rennen läuft zwischen den beiden großen Nationen und die Chinesen sind jetzt gar nicht mal so weit hinten dran. Das haben jetzt viele auch gesagt, dass die Entwicklung in China vielleicht nur ein Stück hinterher hängt, hinter der US-Entwicklung. Und soweit glaube ich, dass es da auch noch bei vielen Aktien ganz gute Chancen gibt in den nächsten Monaten und Jahren, wenn man die richtigen China-Tech-Aktien findet.
Ein paar hast du heute dabei, genau, auf die wir gleich blicken werden. Wir starten aber trotzdem in den USA mit den Einzelwerten, mit Nvidia. Denn heute, nach US-Handelsschluss, wird Nvidia die Bilanz vorlegen. Jetzt angesichts des Fear and Greed Index, der Angst, die momentan herrscht, könnte das Enttäuschungspotenzial doch aber auch groß sein, oder? Wie schätzt du es an?
Ja, also so und so. Also Nvidia hat ja eigentlich die letzten 8 Quartalszahlen jedes Mal Umsatz- und Gewinnprognosen übertroffen. Und trotzdem, die Entwicklung danach war sehr unterschiedlich. Mal ist die Aktie stark gefallen, mal ist sie stark gestiegen. Zuletzt waren die Ausschläge eher nicht so groß. Es ging dann eher um den Ausblick und gerade auch um das China-Geschäft, war ja auch lange Zeit ein Problem, ist immer noch ein Problem. Und darauf kommt es hauptsächlich an. Und jetzt war es auch zuletzt oft so, dass die Aktie im Vorfeld der Zahlen gestiegen ist. Und genau das haben wir diesmal nicht. Wir haben im Vorfeld der Zahlen eher einen Rückgang von, ich glaube, es sind so 14% vom Jahreshoch oder vom Allzeithoch sogar. Und vielleicht ist das jetzt mal eine Chance, dass auch mal die Aktie dann positiv sich entwickelt im Nachgang. Denn dass Nvidia die Zahlen übertreffen wird, ist relativ sicher. Wir sehen uns gleich mal die Prognosen an. Es geht um den Ausblick und da bin ich mal gespannt. Ist natürlich extrem wichtig, denn hier kann man noch mal die Größe, die Nvidia erreicht hat. Wir waren ja kurzzeitig mal bei 5 Billionen Dollar Börsenwert und das zeigt, wie wichtig diese Firma ist. Es ist so viel wie Meta und Alphabet zusammen, es ist deutlich mehr als Apple, das ist so viel wie Amazon, Walmart und Costco, also die großen Einzelhändler zusammengerechnet, also mehr als Microsoft, mehr als die großen Autohersteller Ford, GM, Tesla. Und jetzt, das ist besonders erschreckend, dieser kleine Balken, das ist Warner Brothers, Comcast, Walt Disney und Netflix zusammen und ganz hinten sind noch die ganzen Fast-Food-Ketten, also Chipotle, Starbucks, McDonald's und Coca-Cola sind nicht mal bei einer Billion. Also Nvidia macht im Nasdaq 110% aus und im S&P auch erheblich. Also eine ganz wichtige Aktie und da werden alle drauf schauen heute Abend.
Definitiv. Und hier hast du es schon angesprochen, sehen wir die Erwartungen.
Genau, das sind nochmal die Erwartungen. Nochmal ein Riesenumsatzsprung im Vergleich zum Vorjahr von 35 auf 54 Milliarden Dollar, das ist ein Anstieg um 56% und der Bruttogewinn auch erschreckend. Also wie viel Gewinn man macht aus 54 Dollar Umsatz, 40 Millionen Bruttogewinn. Auch hier eine Steigerung von über 50% und tatsächlich unten auch beim Ergebnis Gewinn pro Aktie. Auch hier gute 50% Steigerung erwartet und ja, das wird man sicherlich übertreffen können. Und jetzt nochmal kurz zurück, wir haben ja gesehen 50% Wachstum. Nvidia wird auch im nächsten Jahr wahrscheinlich mit 50% wachsen. Und jetzt nochmal die Frage, ist Nvidia teuer? Und das KGV auf Basis der Gewinne fürs nächste Jahr liegt bei 27. Das in Relation zu einem Wachstum von 50%. Für Tech-Aktien ist das günstig. Denn da gibt es ja die Faustformel, Wachstum soll in etwa beim KGV liegen. Und das Wachstum ist doch deutlich höher als das KGV. Also teuer ist Nvidia nicht. Soweit. Ich habe gerade eben noch gelesen, das ist ganz interessant, man sollte Nvidia möglichst vor den Zahlen kaufen und nach den Zahlen.
Also immer.
Ja, weil, also vor den Zahlen als Spekulation auf die Zahlen. Und wer langfristig Nvidia haben möchte, der kann, wenn es denn nach den Zahlen zu einem Kursrückgang kommt, kaufen, weil meistens wird dieser Rückgang sehr schnell wieder aufgeholt. Also vielleicht so die Strategie vor den Zahlen, eine kleine Position, und wer langfristig einsteigen will, dann den Kursrücksetzer danach nutzen.
So oder so wird es auf jeden Fall spannend heute Abend.
Und wenn man vorher drin ist und die Aktie steigt danach, hat man auch Geld verdient. Also man kann nur gewinnen.
Gut, hoffen wir mal, dass es wirklich alles so kommt. Wir schauen auf Strategy. Der Bitcoin ist zuletzt stark unter Druck geraten, auch unter 90.000 gefallen.
Achso, hier haben wir noch den Langfristchart, auch schön.
Ah ja,
ach, so, aber
ich vergesse.
Ja,
den kennt
ja jeder.
Jetzt nichts Neues. Genau, Michael Saylor hat mal wieder zugekauft, also Strategy, der größte Zukauf auch seit Juli, den man getätigt hat. Die Entwicklung, also ich meine, der Bitcoin hat stark korrigiert, aber in Strategy noch mehr, noch deutlicher.
Genau, das sehen wir auch gleich noch besser. Die Aktie hat sich jetzt tatsächlich seit dem Hoch im Sommer mehr als halbiert. Der Bitcoin hat sich bekanntlich nicht halbiert, hat zwar auch jetzt, glaube ich, 30% verloren vom Hoch. Aber Strategy gerät auch stärker unter Druck. Und das sieht man hier ganz schön, das ist der Vergleichschart. Hier haben wir einmal den Bitcoin in hellblau, das zurück ein Jahr. Und das hier ist MicroStrategy. Und das ist erstaunlich. Der Bitcoin ist in den letzten 12 Monaten sogar leicht gestiegen. Also ist immer noch im Plus, um 2%. Und Strategy hat 46% verloren, also hat sich fast halbiert. Und das hier ist nochmal der... Es gibt ja in Amerika diese ETFs auf eine Aktie und die auch noch gehebelt. Und das ist der ETF mit einem zweifachen Hebel auf Strategy. Klar, verdient natürlich doppelt so viel wie die Aktie, minus 90%. Das erklärt sich, und das sehen wir in der nächsten Grafik, damit, dass mittlerweile erstmals, glaube ich, überhaupt in der Geschichte der Bitcoin-Wert, den MicroStrategy hält, weniger wert ist als die Aktie. Oder nee, andersrum. Nee, Mehrwert ist als die Aktie. Genau, Mehrwert ist. Also quasi die Aktie gibt es jetzt billiger als den Bitcoin-Bestand. Und zeitweise war es so in der Spitze, das sehen wir hier, vor einem Jahr war der Börsenwert von Strategy bei 106 Milliarden und der Bitcoin-Bestand lag nur bei 31 Milliarden. Das heißt, die Firma war dreimal so hoch bewertet wie der Bitcoin-Bestand. Jetzt sehen wir Börsenwert 59 Milliarden und der Bitcoin-Bestand ist 60 Milliarden wert. Also jetzt ist der Bitcoin-Bestand erstmals mehr wert als MicroStrategy, diese Schere ist jetzt zusammengegangen. Das heißt es jetzt, kannst du auch mir jetzt könnte man rein theoretisch statt des Bitcoin auch Strategy kaufen. Vielleicht gar nicht so dumm, weil wenn der Bitcoin steigt, könnte jetzt dieses Aufgeld wieder entstehen. Das heißt, Strategy würde dann auch stärker steigen als der Bitcoin. Aber ich würde trotzdem eher den Bitcoin kaufen, aber jetzt nicht unbedingt genau jetzt, denn ich würde erstmal abwarten, dass sich da mal ein Bogen bildet. Das gilt sowohl für den Bitcoin als auch für Strategy, logischerweise. Okay.
Dann schauen wir auf Drone Shield. Ja, da, wir haben auch noch hier den Langfristchart. Ich will es immer wieder vergessen, aber.
Genau, da sieht man mal, wie, dass das dann doch relativ hektisch nach oben ging und wie gesagt, in der Spitze dreimal so viel wert wie der eigene Bitcoin-Bestand. Das war schon sehr sportlich.
Drone Shield. Die Aktie ist ziemlich abgerauscht. Der US-Chef ist zurückgetreten. Es gab Kommunikationspannen, Insider-Verkäufe. Was machst du momentan mit dem Unternehmen?
Ich kann mich erinnern, als die Aktie da oben war, hatten wir das schon mal in der Sendung und da habe ich gesagt, klar, es ist eine Zockeraktie. Ich meine, wir waren in der Spitze bei, ich glaube, 3,5, fast 4 Milliarden Euro an Börsenwert, waren im Jahresumsatz von 150 Millionen. Wir sind jetzt immer noch bei 1,2 Milliarden, was immer noch viel ist bei 150 Millionen Umsatz, also immer noch fast der zehnfache Umsatz, die Bewertung. Klar, das Unternehmen wächst, man hat ein spannendes Geschäftsfeld, aber es war natürlich auch die richtige Aktie zur richtigen Zeit. Drohnenabwehr, gerade in Zeiten, wo Drohnen immer wichtiger werden in der Kriegsführung, ist natürlich das Riesenthema gewesen. Deswegen kam es auch an der Börse so gut an. Man ist in Australien an die Börse gegangen und dann gab es diesen richtigen Hype. Die Aktie hat sich mehr als verzehnfacht innerhalb weniger Monate und war natürlich zu teuer. Und jetzt natürlich nicht nur das, man, diese Überbewertung, man hat sie ja noch nicht mal richtig abgebaut, aber jetzt kamen auch diese ganzen Meldungen. Die Firmenvorstände haben Aktien im Gegenwert von 70 Millionen Dollar verkauft, teilweise komplett ihre Position. Da muss man sich schon fragen, also dass ein Vorstand mal Aktien verkauft, ist ja schön und gut, kann er gerne machen, aber alles zu verkaufen und dann noch der komplette Vorstand innerhalb weniger Tage, dann auch diese Meldung, die man rausgebracht hat, wo man dann hinterher gesagt hat, ach Mensch, das war ja doch eine alte Meldung, die haben wir einfach nochmal rausgefeuert. Das ist alles nicht so angenehm. Mich wundert es überhaupt, dass die Aktie noch da ist, wo sie ist. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie immer noch viele Fans hat. Aber das ist eine Aktie, mit der man gut zocken konnte. Wahrscheinlich vielleicht sogar wieder gut zocken kann, aber es ist ein Zock und mehr nicht.
Dann gucken wir vielleicht auf eher Basisinvestments oder langfristig, für langfristig orientierte Anleger, nachdem wir auf den 5-Jahres-Chart geschaut haben.
Ich wusste gar nicht, dass es die Aktie schon so lange gibt. Ehrlich gesagt glaube ich das auch nicht. Egal, da sieht man aber nochmal sehr deutlich, dass es nach unten dann doch immer ein bisschen schneller geht als nach oben. Noch schneller sogar, obwohl das ging schon schnell, aber...
Chaupeng, darauf wollte ich hinaus. Die nähern sich jetzt langsam der schwarzen Null. Das heißt, die Verluste werden immer mehr eingedämmt. Aber offenbar war es den Anlegern jetzt noch nicht genug oder geht nicht schnell genug.
Chaupeng ist ja so ein bisschen die chinesische Tesla. Man hat das Kerngeschäft Elektroautos. Das läuft auch sehr gut. Das schauen wir uns auch gleich nochmal die Zahlen an. Aber die richtige Fantasie in der Zukunft liegt eher in den neuen Geschäftsfeldern, vor allen Dingen Robotaxis und humanoide Roboter. Da habe ich ja letzte Woche oder vor zwei Wochen vorgestellt, oder Chaupeng hat auf seinem AI-Tag, AI-Day vorgestellt, die neue Version der Roboter, sehr beachtlich. Deutlich besser als Tesla, das hat sogar Elon Musk zwar nicht direkt zugegeben, aber gesagt, naja, also was die machen, ist schon gut. Und das ist wirklich gut. Jetzt hat man Zahlen gebracht in seinem Kerngeschäft. Die sind sehr, sehr gut ausgefallen, aber der Ausblick war ein bisschen zögerlich und das hat dann auch dazu geführt, dass die Aktie ein bisschen nachgegeben hat. Das hier ist wirklich eine spannende Grafik. Das sind die Quartalsverluste von Chaupeng zurück bis 2020. Und da sieht man, die Verluste sind von 20 bis 23 gestiegen. Das ist auch relativ normal für Elektroautohersteller, dass die Verluste erstmal steigen, weil man natürlich hohe Entwicklungskosten hat und noch keine richtigen Verkaufszahlen. Und sobald dann die Verkaufszahlen möglichst stark steigen, was sie bei Chaupeng sind, dann gehen auch die Margen drauf durch Skaleneffekte. Und die Verluste sind dann runtergekommen. Und wir sind jetzt fast im dritten Quartal fast bei Null angekommen und im vierten Quartal will Chaupeng erstmals eine schwarze Null schreiben. Das hat man nochmal bestätigt.
Wir haben auch die Margen, das Margenwachstum noch.
Genau, das sind die Bruttomargen und auch da sieht man, dass man zeitweise, gerade als dann neue Modelle kamen, die Margen gingen dann runter bis in den negativen Bereich sogar. Aber jetzt haben wir in diesem Quartal oder im dritten Quartal eine Rekordmarge von gut 20% gehabt. Das ist sogar deutlich besser als Tesla, die liegen bei 17%. Das zeigt, man kommt im Kerngeschäft gut voran. Hier sieht man nochmal, es gab diesen Anstieg mit dieser Robo-Fantasie. Der ist jetzt mal gedämpft worden, aber die Zahlen sind jetzt raus. Das Thema ist schnell abgearbeitet, aber die Robo-Fantasie, die bleibt. Und die ist doch so groß, dass ich glaube, dass wir tatsächlich in absehbarer Zeit auch wieder die Rekordstände von 2021, kurz nach dem Börsengang, wieder sehen können. Also $70.
Okay, behalten wir definitiv.
Also jetzt nicht nächste Woche.
Übernächste.
Übernächste dann. Okay.
Baidu, auch da gab es Zahlen. Umsatzrückgang, weiterhin Milliardenverlust. Das Werbegeschäft läuft nicht gut, aber KI, das ist eine Hoffnung schon.
Ja, das ist das gleiche Spiel wie die letzten Quartale. Unterm Strich ein Umsatzrückgang von 7%, weil eben das Werbegeschäft 18% gefallen ist und das ist eben noch deutlich größer als das neue KI-Geschäft. Aber das KI-Cloud-Geschäft ist profitabel. Der KI-Bereich, den Baidu zusammengefasst hat, der ist um 50% gewachsen. Das läuft. Jetzt kann man sich überlegen, was macht man mit dem Werbegeschäft? Ja, man kann es jetzt nicht einfach so stilllegen oder verkaufen. Das läuft halt nebenher. Es ist ein bisschen ein Bremsklotz für die Aktie, weil wenn das nicht wäre und Baidu jetzt nur KI machen würde, dann wäre die Aktie wahrscheinlich ganz woanders. Aber es ist nun mal so. Und es ist immer die Frage, worauf sich der Markt fokussiert. Das war gestern ganz schön zu beobachten. Die Zahlen waren draußen. Die Aktie ist dann erst vorbörslich gestiegen. Dann ist sie auf einmal 5% gefallen. Dann ist sie wieder ins Plus gelaufen. Also man ist sich da so uneins, welcher Bereich wichtiger ist. Aber ich finde eigentlich ganz klar, wichtig ist das KI-Geschäft. Und das ist das, was wachsen wird. Und da ist Baidu wirklich gut aufgestellt, einer der Top-Firmen in China. Insoweit glaube ich auch hier, dass wir tatsächlich auch die Höchststände, die wir mal hatten, auch im Jahr 21, dass wir auch die wiedersehen können, wenngleich das, glaube ich, noch ein bisschen länger dauern wird. Aber bei Du, Bewertung, wir haben ein KGV von 12, das ist nun gut. Bei einer Firma, die nicht mehr wächst, kann man sagen, 12 ist viel. Aber wenn ich das KI-Wachstum nehme, 50%, ist 12 wieder wenig. Also auch hier, die Frage ist, wo geht der Fokus hin? Aber sobald der Fokus wieder mehr auf KI geht, sehen wir wahrscheinlich hier auch wieder ganz, ganz andere Kurse. Mein Fokus ist schon auf KI.
Das gibt, glaube ich, keiner Zweifel.
Das gilt für Chaupeng und für Baidu, wobei Chaupeng, ich glaube, kurzfristig ist sogar noch mehr drin als bei Baidu.
Okay. Ginkgo Solar, wir bleiben noch ein bisschen in China. Da gibt es auch Bilanz, wie ist die ausgefallen?
Ja, die Bilanz war jetzt nicht sonderlich gut. Umsatz ist zurückgegangen, lag auch deutlich unter den Erwartungen. Dafür ist der Gewinn ein bisschen besser ausgefallen. Besser gesagt, der Verlust. Man macht ja mittlerweile Verlust. Aber es ist gar nicht mehr wichtig. Das bei Ginkgo Solar nicht mehr wichtig. War ja jetzt noch nie, das war schon wichtig. Weil es war schon klar, dass das Solargeschäft, das läuft halt nicht mehr so gut. Die Margen sind ohnehin im Eimer. Klar, die werden irgendwann wieder besser werden, aber die neue Fantasie, und das ist auch der Grund für den Kursanstieg, ist genau diese Kiste. Was ist da drin?
Da ist Energie drin. Da ist Energie. Keine Ahnung, was für Stromkästchen.
Ja, da sind letztendlich Lithiumzellen drin. Also das sind Batteriespeicher. Das ist der größte von Linko Solar, 5 Megawatt. Und ich wusste, dass Linko Solar diesen Bereich auch hat, aber man hat sich nie so genau geäußert, wie viel man da wirklich verkauft. Das hat man jetzt mit den Zahlen gemacht. Man hat in den ersten drei Quartalen insgesamt 3,1 oder 3,2 Gigawatt abgesetzt und will bis zum Jahresende auf 6 kommen. Also im letzten Quartal nochmal 2,7 dazu. Da sind wir bei 6 Gigawatt. Und wenn man mal schaut, das sind die ISS-Speicher weltweit. Wir sind jetzt im Jahr 24, da sind wir ungefähr bei 70 Gigawatt. 70, also 6 von 70, das ist ein Weltmarktanteil von knapp 10%. Das ist schon ziemlich erstaunlich. Da ist Linko Solar eine ganz große Nummer. Und wenn man auch mal schaut, wo diese Speicher installiert werden, rot ist China, dann ist der Großteil der Batteriespeicher doch in China. Und diese ESS-Speicher, also Energy Storage System heißt das Ganze, man kann auch BESS sagen, Battery Energy Storage System, die werden gebraucht natürlich zum Speichern von Solarenergie, aber auch zum Stabilisieren der Netze und auch für Rechenzentren. Denn auch da muss der Strom stabil laufen und da nicht nur, wenn die mit Solarstrom gefüttert werden, sondern auch mit normalem Strom, werden oft diese Batteriespeicher in großen Mengen, also da werden dann von diesen Containern, da wird nicht einer aufgestellt, sondern 20, 30, 50 Stück, um da wirklich Gigawatt-Maßstäbe zu erreichen. Das ist ein Markt, der lange unterschätzt worden ist. Es gab jetzt auch eine neue Studie von JP Morgan, die auch gesagt haben, hey, wir haben das wirklich unterschätzt, der Markt wächst viel schneller als gedacht. Und beflügelt die Hersteller dieser Produkte, aber auch, wie wir gleich noch sehen werden, den ganzen Lithiummarkt. Also sehr erstaunlich, und Linko Solar ist da tatsächlich ganz vorne mit dabei. Und ich habe es mal grob hochgerechnet, wenn man diesen Solarspeicherbereich oder den ESS-Bereich so bewerten würde wie den ESS-Bereich von Tesla. Tesla ist ja da eine riesengroße Nummer mittlerweile mit 30 Gigawatt im Jahr. Dann müsste allein dieser Speicherbereich von Linko Solar so mit $70 pro Aktie bewertet werden. Und da ist das Solargeschäft eigentlich fast irrelevant geworden, wenn man es mal ganz radikal sieht. Also Linko Solar auf einmal wieder da als Batteriespeicheranbieter.
Ja, ein paar Jahren.
Erstaunlich.
Jetzt muss die Aktie nur noch wie die alten Höhen anlaufen, da fehlt auch noch ein bisschen, aber...
Wird sie. Also kann passieren, sagen wir so.
Kann passieren. kann aber auch ein bisschen dauern.
Ja.
Okay, Standard Lithium, das aber beim Thema Lithium. Du hast es schon angesprochen, Lithiumpreise, die gehen momentan durch die Decke.
Genau aus dem Grund, genau wegen der ESS-Speicher. Weil erst kam JP Morgan aus mit einer neuen Studie, die gesagt haben, ja, wir haben es unterschätzt. Und sie gehen davon aus, dass im nächsten Jahr 30% des gesamten Lithiums, der ganzen Lithiumproduktion, in die ESS-Speicher gehen. Und der Markt wahrscheinlich sehr bald so groß sein wird wie der Markt für Batteriespeicher für Autos. Und das ist stark, und da sieht man mal den Lithiumpreis, der tatsächlich, wir waren im Tief im Juni bei 60.000 Yuan pro Tonne, das waren deutlich unter $10.000. Und ja, jetzt sind wir schlank wieder fast bei 90.000, das sind 50%. Wir haben es hier gesehen, starker Anstieg, dann nochmal eine Korrektur. Es gab ja zuerst so ein bisschen, der erste Anstieg war begründet damit, dass man gesagt hat, ja, die ersten Lithiumproduktionen stellen ihre Produktion erstmal ein oder fahren sie runter. Das gab so ein bisschen Hoffnung, aber jetzt durch diese ISS-Speichergeschichte ist da richtig Dynamik reingekommen. Und das Letzte, was passiert ist, vor zwei Tagen war es, oder war es sogar gestern oder vorgestern, hat der Chef von Ganfeng Lithium, der größte Lithiumproduzent der Welt, der hat gesagt, dieser ESS-Markt wird dazu führen, dass die Lithiumpreise Richtung 150 bis 200.000 Yuan steigen werden. Also das wäre von jetzt ab nochmal eine Verdopplung oder mehr als eine Verdopplung. Und aus dem Lithium-Überangebot, was wir hatten, das sehen wir jetzt gleich.
Ja, wir haben nochmal...
Ah, ja, hier ist nochmal der Langfristchart, da sieht man mal, dieser Anstieg eben, das war jetzt dieser Bereich hier, der sieht man eigentlich gar nicht. Wir waren mal schon mal bei 600.000 Yuan, wie gesagt, runter bis auf 60.000, Lithium hat sich gezehntelt. Es war Lithium immer so, als wir da oben waren, wurden Lithiumproduktionen in Gang gesetzt, wie es nur geht. Es wurden Projekte angestoßen, wie verrückt. Dann war die Nachfrage doch nicht mehr so wie gedacht, weil die E-Autos nicht so schnell gewachsen sind. Auf einmal war Lithium im Überangebot da, und das Überangebot hat sich über zwei Jahre hingezogen. In dieser Zeit wurde wieder fast nichts investiert. Mhm. Und jetzt stehen wir da, auf einmal kommt diese ESS-Nachfrage auf einen völlig ausgetrockneten Markt, kaum Projekte da. Und ja, das sorgt eben dann wieder für steigende Preise. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir auch sowas erleben werden, wie wir es vor 5 Jahren schon mal hatten.
Das wolltest du gerade noch ansprechen.
Genau, das ist die entscheidende Grafik von JP Morgan. Das ist die Prognose, wie Lithium sich entwickelt in den nächsten Jahren, Überangebot oder Knappheit. Und wir hatten eigentlich in der Planung, also wir haben in diesem Jahr ein Überangebot von 77.000 Tonnen. Das sind 6% des Weltmarktes. Und eigentlich waren hier lauter blaue Balken bis zum Jahr, also die nächsten 2 Jahre noch Überangebot. Aber auf einmal erwartet man schon im nächsten Jahr, das sagt übrigens auch der Chef von Ganfeng Lithium, im nächsten Jahr ein Defizit von immerhin 72.000 Tonnen, 5% des Marktes. Und das würde in den nächsten Jahren sogar noch größer werden. Erst 29, wenn dann nämlich wieder neue Projekte in Betrieb gehen können, in Produktion gehen können, wird dann wieder das Defizit kleiner werden. Also das sieht gut aus für alle, die gerade dabei sind, Projekte kurz vor der Fertigstellung zu haben. Und das ist zum Beispiel Standard Lithium. Man hat ja ein Projekt, das in 2 Jahren in Produktion gehen wird, höchstwahrscheinlich. Die Aktie hat sich vom Tiefweg schön erholt. Jetzt gab es eine Kapitalerhöhung, kleine Rücksetzer, eine ganz gute Chance, da mal ein Bein reinzustellen.
Da haben wir zu guter Letzt in dieser Reihe noch Lift Power.
Genau, die habe ich nochmal mitgebracht, weil auch hier ganz interessant, es hat sich ja vor einem guten Jahr schon ein wahrscheinlich großer Minenkonzern, der Name ist nicht bekannt gegeben worden, an Lift Power beteiligt. Man hat interessanterweise auch in dieser schwachen Phase immer genug Geld gehabt, um seine Projekte voranzutreiben. Man hat jetzt ein Projekt quasi fertig, da ist die Ressourcenschätzung da und das ist durchaus hochinteressant mit 50 Millionen Tonnen abbaubarem Gestein. Und es gibt jetzt offenbar einen neuen Interessenten, vermutlich einen Batterieproduzenten, der auch Interesse hat. Denn jetzt auf einmal kommen alle wieder und sagen, hey, wir brauchen unbedingt gute Lithiumprojekte und die gibt's eben nur selten. Und Lift Power hat eines, das nicht nur groß ist, sondern auch qualitativ sehr hochwertig ist. Und insoweit auch hier eine spannende Geschichte. Man sieht, die Aktie hat sich ein bisschen erholt, aber diese Hype-Zeiten, klar, damals diese 10 Euro, das war viel zu früh, viel zu schnell. Jetzt ist die Aktie, also wenn, ist sie jetzt 10 Euro wert, aber realistisch sind vielleicht Preise von 5, 6 Euro, aber das wäre immerhin vom aktuellen Niveau aus eine Verdreifachung. Hochgradig spannend, wie gesagt, ist das Interesse ist auf einmal wieder da, schlagartig, fast über Nacht. Und das wird sich, glaube ich, am Markt noch deutlich zeigen.
So schnell kann es dann gehen und Branchen sind wieder totgesagt, wir leben länger.
Genau. Das also heißt, ich hab das nie gesagt mit Tod. Lithium lebt. Aber jetzt auch offiziell. So.
Genau, so rum. Das war's für heute. Genau. Danke dir, Alfred, für deine Einschätzungen.
Ja.
Schön, dass ihr dabei wart, für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.